neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast der heutigen Folge stellt sich Peter Kuschmirz den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Peter Kuschmirz ist ausgebildeter Diplomsoziologe mit Hochschulabschluss in den Schwerpunktsparten Systemtheorie nach Niklas Luhmann, Verhaltenspsychologie und Kriminalistik, Organisationssoziologie und Organisationspsychologie, Gruppentheorie und Führungslehre, sowie Partner bei FryMap, einem jungen Startup, das Fachkräfte im Kontext von Migration qualifiziert.
Herzlich willkommen, Peter Kuschmirz.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Meine erste Frage geht in die Richtung. Du arbeitest ja als Lehrer an einer Förderschule.
Das ist richtig.
Die auch noch in einem sozialen Brennpunkt liegt. Ist Demokratie da ein Thema?
Ehrlich gesagt nicht. Wenn man nicht ständig im Klassenzimmer, im Klassenraum bestimmte Begrifflichkeiten formuliert, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung, ja, das sind so Kleinigkeiten, die Stifte selber rauszuholen, selber dafür zu sorgen, dass ein Arbeitsmaterial da ist, dass keiner da ist, der das für einen bei anderen besorgt. Also Eigenständigkeit und Selbstbestimmung ist in meinem Klassenraum eine ganz wichtige Geschichte, weil damit habe ich die Tür aufgemacht zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Wow, woher kommt das?
Was
Dass
jetzt?
Dass Demokratie jetzt nicht so das Thema ist. Ist es, weil sie einfach da ist, weil es uninteressant ist?
Ich glaube, das ist uninteressant. Das ist einfach, ja, also das ist, ich glaube, das ist jetzt überhaupt gar nicht böswillig gemeint oder irgendwas, sondern das ist einfach völlig uninteressant, weil TikTok und Co. Beliefern oder bespaßen oder bespielen ganz andere Themen. Und das ist so das Thema bei den Kindern, mit denen ich zu tun habe, 5., 6., 7. Klasse. Also da ist Demokratie jetzt nicht unbedingt der Bereich, den die interessieren, sondern das muss man also in der täglichen Stunde immer wieder neu fokussieren und irgendwann ist es dann auch im Kopf mal drin.
Wie machst du das? Das ganze Thema anspielen, interessant machen?
Ja, indem ich nachfrage, und was benötigst du jetzt für die Erdkunde, für das Erdkundeprojekt? Dann gucken die mich an mit großen Augen und sagen, möchtest du jetzt vielleicht mit den Zähnen auf den Tisch schreiben oder mit den Fingern? Oh, dann gucken die an, nein, Herr Kuschmirz, ich benötige einen Stift. Und dann fragen die sogar mittlerweile nach ein liniertes oder ein kariertes Papier. So, und für bestimmte Aufgaben im Erdkundeunterricht brauchen wir halt karierte Papiere. Und dann mittlerweile wissen sie auch, dass sie ihr Bleistift anspitzen müssen, um den Maßstab zu berechnen. Und das ist Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.
Okay. Du hattest im Vorfeld ja gesagt, du hast ein Projekt, das sich Schülergerichtsbarkeit nennt. Was ist das für ein Projekt und wie setzt du oder ihr das um?
Also, das ist einmal ein Projekt. Ich bin Mitgründer von zwei Kollegen von einem Unternehmen, das heißt FryMap, Fritz, Marc und Peter. Wir qualifizieren praktisch Fachkräfte im Bereich Migration und wir haben ein Pro Bono-Projekt an einer Hauptschule in Düsseldorf, wo wir eine Schülergerichtsbarkeit installiert haben, ein Schülergericht.
Okay.
Ich glaube, 178 Schülerinnen und Schüler und 80 verschiedene Nationen. Also als komplett kulturell gemischt. Da treffen natürlich auch ständig irgendwelche Konflikte auf und wir haben das installiert. Wir bauen da eine Mediation ein, aber, und das ist der Unterschied zu einem normalen Schülergericht, was schon seit ewigen Zeiten besteht. Wir nehmen die Qualifikation und die Expertise von FryMap und nehmen Streitschlichtungsverfahren aus deren Herkunftsländern und bauen die in dieses Schülergericht mit ein. Weil durch meine Masterarbeit habe ich nachgewiesen, dass man eben aufgrund der Verfahrensneutralität tatsächlich diese Dinge in das deutsche Mediationsgesetz mit einbauen kann. Und das ist an für sich das ist das Novum und das ist die Neuigkeit. Weil das ein Schülergericht gibt es schon seit den 80er Jahren.
Ist das so, dass Sie versuchen, dadurch Demokratie erlebbar und fühlbar zu machen?
Genau. Das ist exakt die Antwort und das ist die Frage, wenn ich jetzt nur antworten sollte, ja. Also
Das ist
mehr.
eben, es geht nicht darum zu lehren oder zu lernen, was man unter Demokratie versteht, sondern Sie machen es greifbar.
Genau. Also wenn man denen sagt, du sollst jetzt, du musst jetzt, das ist wichtig für dich und schalten die ab. So, jetzt haben die Möglichkeit, das selber zu erfahren und man nimmt, und das ist das absolut Wichtigste, man muss die Eltern mit ins Boot kriegen.
Okay.
Wenn man die Eltern nicht mit ins Boot kriegt, hat man meiner Meinung nach vergeigt, man hat verloren. Wir sprechen jetzt aktuell über eine zweite Generation. Eine zweite Generation ist die Generation, die hier vielleicht nicht geboren ist, sondern selber geboren wurde aus dem Herkunftsland oder hier geboren wurde und hier aufwächst. Wir sprechen nicht mehr über eine dritte, vierte, fünfte Generation von Gastarbeitern, die in den 60er Jahren gekommen sind, sondern wir sprechen praktisch jetzt, ab jetzt, von der zweiten Generation bis in die Zukunft unendlich. Wir werden bis 2045 immer eine zweite Generation haben. Verlieren wir die, bin ich mir sicher, verliert Deutschland.
Okay.
Gewinnen wir Deutschland. Das heißt, wir führen Kinder, Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt rein. Wir füllen die Lücken mit der Generation 68, die jetzt in Rente geht. Wir bilden Kinder aus, die Integration leben. Aber das geht nur, indem wir die Eltern mit ins Boot kriegen. Und wenn man sich Statistiken anguckt, dann kommen aus bestimmten Herkunftsländern sehr bildungsschwache Eltern, also aus Fluchthintergründen, auch völlig egal, aber die kennen eben Streitschlichtungsverfahren aus ihren Dörfern, aus ihren Herkunftsländern, aus ihrer Umgebung. Und wenn wir die da mit Empathie und mit Dingen abholen, die die kennen, und behutsam in dieses System einbauen, dann gewinnen wir die Kinder. Das ist meine völlige Überzeugung. Und dann dann bekommen wir einen Mehrwert und dann bekommen wir die in eine demokratische Ordnung mit eingebaut. Und zwar nicht abwandernd in eine Parallelgesellschaft und weg in eine Diaspora, sondern dann bekommen wir die als adäquate Leistungsträger für die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland gewonnen.
Das heißt, die Demokratie, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist die Grundvoraussetzung, um Leistungsträger, also künftige Leistungsträger zu Leistungsträgern werden zu lassen und zu integrieren.
Ja, das sehe ich so. Also ich sehe, wenn ich mir bedenke, warum soll ich arbeiten gehen? Ich kann auch TikTok-Star werden. Warum soll ich arbeiten? Ich werde Zuhälter. Warum soll ich arbeiten? Ich kriege doch jeden Monat mein Geld von Bürgergeld. Warum soll ich arbeiten? Möchtest du denn werden? Ja, ich möchte Bürgergeld werden. Ja, wie Bürgergeld werden, ist ja kein Beruf. Doch, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante machen auch.
Darf ich fragen, sehen Sie das als ein Thema? Sie haben von Zuwanderung gesprochen oder ist das auch ein Thema in deutschen Familien oder bei
Das
Deutschen?
ist auch und das ist das,
Ja.
das ist, ich unterscheide interkulturell, intrakulturell und transkulturell. Und das ist auch ein Thema in deutschen Familien. Also wir müssen uns da gar nichts vormachen, dass das, wenn ich das jetzt sage, ist das nicht meine Meinung. Die Ausländer, die nehmen uns den Arbeitsplatz weg. Nee, die nehmen uns nicht den Arbeitsplatz weg. Suchen Sie mal Menschen, gehen Sie mal durch Krankenhäuser, gehen Sie durch einen ambulanten Pflegedienst, gehen Sie durch die Region, die zurzeit Deutschland am Kacken am hält, dann sind das in der Regel Menschen mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland im ersten Arbeitsmarkt sind. So, wenn die Paketauslieferer mit Migrationshintergrund jetzt ab heute aufhören zu arbeiten, gibt es für keine deutsche Familie am 24.12. ein Weihnachtsgeschenk.
Ja, ist was dran.
Ja.
So.
Weil wir keine Deutschen haben, die diese Jobs machen würden, oder weil wir überhaupt keine Menschen mehr haben, die Jobs
Ja.
machen.
Also ich glaube, wenn man sich die, also ich bin ja so, also ich bin vom Beruf her Soziologe. Und wenn ich mir jetzt die Nettoproduktionsrate von lebend geborenen deutschen Mädchen angucke und die Nettoproduktionsrate von Menschen angucke, die hier zugewandert sind, dann haben wir einen exorbitanten Unterschied. Wir können in Zukunft nicht mehr auf diese Menschen verzichten. Wir sind, wenn wir das, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, wir von Herrn Steinmeier, das Buch wir sind, und irgendwo gibt es dann ein Zitat, ich verhaften Sie mich nicht auf die Seite, wir sind ein Einwanderungsland. Punkt um, fertig aus. Da gibt es nichts mehr dran zu deuteln. Und wir können auch nicht mehr ohne diese Kollegen und Kolleginnen weiterkommen. Die Rentenzahl geht hoch. Wir haben aber nicht mehr genug Menschen, die in sozialversicherungspflichtiges Einkommen nachgehen. Und wir sind verantwortlich, wir sind von den Kollegen und Kolleginnen, die jetzt in den Schulen sind, in den fünften, sechsten Klassen, die zweite Generation sind, die Migrationshintergrund sind, angewiesen. Und die dürfen wir eben nicht verlieren. Wenn wir die verlieren, verlieren wir alles, meiner Meinung nach. Gewinnen wir mit den Kollegen und Kolleginnen alles.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Schülergerichtsbarkeit. Das schließt sich ja, das schließt da ja auch an. Wie alt sind die Schülerinnen und Schüler und wie schafft ihr es, die Eltern mit ins Boot zu holen?
Die sind 8., 9. Klasse.
Also 14, 15, 13,
14,
14,
15.
ja.
So, dann bilden die praktisch die unteren Klassen aus. Die übernehmen Patenschaften für untere Klassen, die dann eventuell da hineingezogen werden können. Und die Eltern versuchen wir dahingehend einzubinden, dass die wissen, was ihre Kinder machen und das dann mit den Begrifflichkeiten, die die kennen. Also Spingiri, Schlichtung, ich bin ja jetzt nicht einer, ich bin ja ein bisschen älter mit meinem grauen Bart. Also der graue Bart, das ist bei denen also auf jeden Fall schon mal eine Sache, okay, alles klar, ich weiß ungefähr Bescheid. Und mit Ehre, mit Respekt und dem Versuch, dass es eben keinen Gesichtsverlust gibt. Also wenn ich eine typische schulische Maßnahme einer Teilkonferenz sehe, das ist die höchste Maßnahme, die man machen kann. Danach gibt es sehr wahrscheinlich einen Ausschluss. Dann sind diese Eltern von diesen Kindern völlig überfordert. Die kommen dahin. Und jede afrikanische, arabische oder osteuropäische Streitschlichtung ist auf Harmonie bedacht. Da wird erstmal geredet. In Anführungszeichen Schönwetter gemacht. Da wird ein Tee getrunken. Gebäck ausgeteilt. Und irgendwann kommt man dann auf den Punkt. Bei einer typischen deutschen Verhandlung, Teilkonferenz, sitzt da eine Lehrerschaft mit einem Dolmetscher, der Papa mit seinem Jungen, und der wird vollgeknallt mit deutschen Gesetzen. So, jetzt schämt er sich, weil der gar nicht mit, der kann gar nicht mithalten. Jetzt hört er, der Sohn hat sich geschlagen. Hat dem einen zwei Zähne rausgeboxt. Das kann schon mal passieren. Ja, warum? Dann erstmal ist er sauer. Jetzt kommt raus, weil der andere den toten Opa von seiner Familie beleidigt hat. Jetzt lächelt der Papa. Nimmt seinen Sohn in den Arm, küsst ihn auf Verstehen und sagt, hast alles richtig gemacht. Die deutschen Lehrer, die da sitzen, verstehen die Welt nicht mehr. So, das heißt, wir müssen erstmal Verständnis erlangen, wie die Sozialisation aus den Herkunftsländern vollzogen worden ist. Jetzt müssen wir unterscheiden, kommt diese Person aus dem archaischen Gebiet oder aus einer Großstadt? Aleppo hat ein Bild, hat einen Hochschulabschluss. Da muss ich mit dem ganz anders sprechen, als kommt der aus einer Ecke, wo die Tochter 3 Stunden lang jeden Tag Frischwasser suchen musste.
Jetzt sehe ich nur mal, wenn ich kurz mal unterbrechen darf, nur das eine Problem, wenn in der Schülergerichtsbarkeit halt auf die Bräuche, Gewohnheiten eingegangen wird. Die Kinder dann aber irgendwann mal ein deutsches Verfahren sehen. Da gibt es ja kein Gebäck. Da wird ein wenig gelächelt und
Genau.
sehen auf einmal eine ganz andere Umgebung. Da geht man nicht drauf ein, was irgendwie ein Brauch ist. Ist das dann
Genau.
nicht irgendwie
Nein.
so, dass es auf einmal nach hinten losgeht und sagt,
Nein,
ah,
nein.
super, ich habe
Nee.
jetzt ja aber gelernt, wir tragen das mit Respekt aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es vor deutschen Gerichten keinen Respekt gibt, ganz im Gegenteil, aber anders. Es läuft ja
Genau.
ein komplett anderes Verfahren,
Genau.
dem Sie sich vielleicht stellen oder was Sie mitbekommen.
Genau. Und das ist jetzt das Auffangen.
Okay.
Also wir holen die ab, wo sie am Bahnhof stehen. Bringen sie dann in den Zug und führen sie dann behutsam ein in die deutsche Gerichtsbarkeit.
Okay.
Und wir bauen das mit ein und bringen dann bestimmte Bereiche aus dem Strafgesetz. Nötigung, Körperverletzung, Raub, Erpressung und so weiter. Wir nehmen auch diese Paragraphen vom Strafgesetzbuch und bringen Beispiele, die für diese jeweilige Schule gelten, und bringen dann auch ein Strafmaß mit, was dafür gilt. Also einfacher Diebstahl, sprich ein Legami klauen. Als Beispiel, einen Tag lang in der Pause den Schulhof putzen.
Okay.
Schwerer Diebstahl, dann eine Woche. Mit einem Entschuldigungsschreiben vor der Klasse. Körperverletzung, einfache Körperverletzung, Schubsen, am Boden fallen oder aber schwere Körperverletzung, sind dann bestimmte Bereiche, die das Kind oder diese Schülergerichtsbarkeit nicht mehr handeln kann. Das wird dann weiterhin über die Teilkonferenz gemacht. Also alles, was das Schulgesetz, Schulrecht in Nordrhein-Westfalen praktisch für primär hält, ist nichts für das Schülergericht, sondern diese Peer Group ist dabei, dann den Lehrern zu erklären, das hat er deshalb gemacht, aus dem und dem Grund.
Okay.
Und dann können die entscheiden, ob sie das entsprechend an das Schülergericht weitergeben oder an die Lehrerschaft. So, und das ist der Bereich.
Wird das noch woanders gemacht? An
Nee,
anderen Schulen?
wir sind, nee, also das, was, also in Schülergerichte gibt es In Bremen, Hamburg und in anderen Städten schon auch seit gefühlten 15, 20 Jahren. Ursprünglich kommt es eben aus Amerika, das heißt Teen Court. Aber das, was wir jetzt oder was wir entwickelt haben mit Freemap, ist eben, dass wir diese Streitschlichtungsverfahren aus den Herkunftsländern eben mitnehmen und die Zielgruppen abholen, weil wir haben in manchen Schulen 70, 80, 90% Kinder mit Migrationshintergrund. Und von denen sind die Hälfte aus bildungsfernen Familien. So, wir müssen die irgendwie ansprechen. Wir müssen die mit den Themen ansprechen, die sie kennen. Und dann eine Schiene bringen, um die dann praktisch ins deutsche Rechtssystem reinzubringen. Das ist mein Ziel oder unser Ziel von Freemap.
Interessant.
Ja, höllisch.
Tolles Projekt.
Ja. Also finde ich auch.
Ich habe noch eine andere Frage, jetzt gar nicht auf die Schule bezogen, sondern jetzt ganz allgemein, wie du es siehst. Ist unsere Gesellschaft gerade demokratiemüde geworden oder sind wir Demokratie überfordert?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich so die sozialen Medien mir angucke und was da momentan so abgeht mit den extremen Parteien, wie die Social Media bespielen und wie das die demokratischen Parteien machen. Also ich denke mal, die demokratischen Parteien machen das momentan, wenn ich das arbeitsrechtlich sehen würde, mit einer Arbeitsverweigerung, also bei einer Abmahnung. Und die würden sofort am nächsten Tag die zweite kriegen, also sofort fristlose Entlassung. Also jede demokratische Partei, die in Deutschland momentan agiert, würde ich entlassen in Bezug auf Umgang mit Social Media. Das ist nichts, das ist grottenschlecht. Wer die Social Media Plattform für U20, U25 richtig gut bespeist, richtig gut bespielt ist die AfD, muss man so sagen. Die haben Algorithmen entwickelt, die sind mega. Wenn man da nicht hinterfragt, wird man irgendwann mal sagen, wenn man sich so 20, 30 angeguckt haben, jo, die finde ich geil, die wähle ich jetzt. Das sieht man ja auch in dem Wahlerfolg. Wenn man sich Videos anguckt von salafistischen Foren oder von rechtsradikalen Splittergruppen und sich da diese Homepages anguckt und ich wäre jetzt 16, würde ich ganz klar sagen, ich entscheide mich entweder für Salafismus oder für Rechtsradikalität. Wenn man also noch nicht so gefestigt ist, dass man es hinterfragt, das sind die Randgruppen, die ja, in dem Bereich das Spiel gewinnen werden, wenn da nicht radikal nachgeschärft wird. Aber ich meine, 2021, glaube ich, habe ich den ersten Zeitbericht gesehen, der sich mit dem Thema befasst hat. Genau das, was ich jetzt sage, auch gesagt hat.
Aber was machen die Radikalen anders, um die auch deine Schülerinnen und Schülern, von denen du gesagt hast, die interessieren sich nicht für Demokratie, aber sie erreichen sie ja trotzdem. Was machen die anders, um die alle zu erreichen, was die anderen Parteien nicht schaffen?
Die sprechen einfach genau die Sprache, die die Hörerschaft hören will. Die geben exakte, kurzfristige Antworten. Keine komplizierten Antworten, immer einfache Antworten. Der Angesprochene fühlt sich immer angesprochen und ist immer, ja, er fühlt sich wohl. Oh ja, ich bin der Gute, aber die anderen sind die Schlechten. Also man fühlt sich irgendwie in dieser Gruppe, in dieser Gemeinschaft aufgenommen, obwohl man keinen von denen kennt. Ich habe mir mal, wenn man sich AfD-Videos oder andere Videos aus diesem Bereich anhört, die Mühe gemacht, eine lange Zeit diese Videos mir angeschaut und dann habe ich die den Gegenpart aus der Bundestags- oder Landtagsdebatte mir angeschaut. Völlig anders. Diese Videos sind so cool zusammengeschnitten, dass wenn ich nicht viel hinterfrage, sondern schnell zack, 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 TikTok-like mich daran orientiere, dann ist das für mich die Partei.
Was mich aber wundert, darf ich hier einhaken, Herr Kurschmitz?
Ja.
Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin 16 und bin in einem Haushalt groß geworden, wo Demokratie am Sonntag am Küchentisch diskutiert wird, in demokratischen Familienstrukturen, fällt es mir schwer nachzuvollziehen, wie ich empfänglich sein kann für populistische, rechtsorientierte, wie soll ich sagen, Meinungen. Das heißt, ich muss ja von zu Hause aus schon ein gewisses Bild mitbekommen haben.
Ja.
Das heißt aber, wenn die empfänglich sind, müssen wir davon ausgehen, dass die in den Elternhäusern in Systemen groß geworden sind, wo Demokratie kein Thema war, ist. Man nicht darüber diskutiert, man vielleicht auch keine Meinung dazu hat oder das Familiensystem an sich antidemokratisch ist.
Also ich würde, ja, ich gebe Ihnen auf der einen Seite total recht. Antidemokratisch würde ich gar nicht nennen, also das würde ich, den Begriff würde ich gar nicht nehmen. Egal.
Egal, also es ist eine Egalhaltung in den.
Das würde ich so sagen. Also, wenn ich mich um mein Kind nicht kümmere, wenn ich die Internetzeiten nicht einschränke, wenn ich ein heulendes Kind habe und sage, ich will jetzt aber Computerspiele, ich will jetzt, bin einfach nur froh, dass der aufhört zu reden und kann dann von Freitag bis Sonntags am Internet rumhacken, dann habe ich so welche. Dann das ist das. Wenn ich mich mit meinen Kindern beschäftige, wenn ich mit denen mal in den Wald gehe, wenn ich mal mit denen irgendwelche anderen Aktivitäten mache, dann ist das eben nicht so. Aber diese Egalhaltung, das ist das. Ich brauche, um Holz aus dem Wald zu holen, brauche ich einen Kettensägenführerschein. Ich brauche, wenn ich einen Anhänger fahre, einen Anhängerführerschein. Ich brauche für alles eine Bestätigung. Um Kinder in die Welt zu setzen, brauche ich nichts.
Was denken Sie, ist die Ursache? Ich meine, wenn ich jetzt überspitzt formuliere, scheint es so zu sein, dass den Deutschen ihre Kinder egal sind. Dass
Nein, das ist eine bestimmte,
eine
wenn
bestimmte
ich,
Gruppe.
wenn, ja genau, also wenn ich jetzt aus meiner Schule berichte und wenn ich das hochrechne auf bestimmte andere Schulen, kann ich das so sagen.
Und woher kommt das? Also, dass einem bestimmten Teil der deutschen Elternschaft ihre Kinder egal sind, wo.
Also egal möchte ich jetzt nicht sagen. Egal ist jetzt ein falsches Wort in meinen Mund gelegt. Egal nicht. Gleichgültig. Einfach. Ich meine, ich habe jetzt ja einfach, wenn ich mit meinem Kind nicht, wenn ich, wenn, wenn meine, wenn mein, wenn mein Junge sagt, Papa, ich möchte jetzt noch mal 5 Stunden Hörspiele hören, dann sage ich, okay, mach. Sage ich, nee, du machst jetzt nur noch 5 Minuten. Da muss ich ja mit dem in eine Konfrontation gehen. Habe ich aber keine Lust zu. Also lasse ich ihn machen. So, die Beschäftigung damit oder aber auch mal zu erklären, was ist das? Ja, wenn ich die Zeit mir kaufe und dann dann zieh, dann reiße ich die Seite aus Zeit Leo. So, da müssen meine Zeit Leo lesen. So, dann kann man sich aber auch mal mit anderen Themen beschäftigen. Man kann sich Demokratieprojekte für Kinder bei YouTube angucken. Man muss sich eben nur mit seinen Kindern beschäftigen.
Und wo, was glauben Sie, eigentlich wollte ich auf die Frage, also die Frage beantwortet haben, was denn die Ursache dieser, Sie haben das Wort gleichgültig erwähnt dann, was die Ursache dieser, ist es Gleichgültigkeit, weil unbequem, Sie haben das Wort Konflikt, ich müsste in den Konflikt gehen, ist es Überforderung oder was ist es?
Also, ich glaube, dass die Schnelllebigkeit das große Problem ist. Wenn ich mir, als ich mein erstes Studium begonnen habe, musste ich mich in eine Universitätsbücherei setzen und die Bücher raussuchen. Und wenn ich die nicht hatte, musste ich die über eine Fernausleihe mir ausleihen. Und das hat 2 bis 3 Wochen gedauert. Heutzutage setze ich mich an den Rechner und haue mir ChatGPT rein und dann knallt er mir die Ergebnisse raus. Das heißt also, ich bin in kürzester Zeit immer am Puls der Zeit und ich brauche kaum noch Kommunikation zwischen zwei Personen, sondern ich hole mir das gesamte Wissen schnell aus dem Internet. Und wir reden einfach eben nicht mehr so oft miteinander. Und das ist ein großes Problem. Das meine ich. Also die Kommunikation untereinander und diese schnelle Geschichte, das ist ein großes Problem.
Das heißt, wir haben auf, oder wir, ich präzisiere es, ein Teil der Gesellschaft hat aufgehört zu kommunizieren, auch in den Familien.
Ja, genau.
Oder verlernt auch das Social Media. Also auch bewusst, willentlich und
Ja,
auch
ja.
das.
Also ich gehe 2 mal oder 3 mal im Jahr, gehen meine Kinder ins Theater. Da gucken wir uns ein Stück an. Also jetzt nicht Shakespeare, sondern kindgerecht. Und danach, unterhalten wir uns, wenn wir zu Hause sind, am Abendbrottisch über dieses Stück. Und jeder erzählt dann so, wie er das empfunden hat. Mein Junge sagt dann meistens, Kacke. War langweilig, ja, aber egal. Aber er hat sich ja damit beschäftigt. So, und oder ich kann jeden Abend vor der Glotze sitzen. Ist ein Unterschied. Oder wir lesen oder wir haben 2 oder 3 Mal in der Woche abends einen Leseabend. Da sitzt jeder im Wohnzimmer und liest ein Buch. Ist eine völlig unterschiedliche Sichtweise. Papa, was bedeutet denn die Phalanx? Griechische Kriegsordnung. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch sofort ins Internet gehen. Nein, wir gucken uns jetzt ein Lexikon an und schlagen dann im Lexikon nach, was die griechische Phalanx ist. So, ich suche das, ich gebe ihm das Buch und er muss dann suchen. Die Entschleunigung kriegen wir hin, indem wir die Sachen entschleunigen und dann eine völlig andere Sichtweise auf dieses Thema bekommen. Heißt, dann aber auch zu sagen, das könnte eine andere Sichtweise sein. Das ist das.
Es gibt keinen Diskurs mehr, keine Auseinandersetzung.
Genau, null.
Daher kein Abwägen, kein.
Null.
Und also das klingt alles sehr getrennt in diesen Familien. Jeder macht sein Ding und
Genau.
versucht irgendwie
Genau. Ja,
zu
ich sitze,
überleben.
ich, wir, wir fahren, wir sind vor ein paar Jahren, da waren die Kinder noch relativ klein, wir fahren nach Berlin im ICE, sitzt eine Familie, Mann, Frau, 2 Kinder im Abteil. Alle vier gucken stumpf auf ihr Internet, auf ihrem Handy, sitzen da von Düsseldorf nach Berlin. Wie lange fährt man da, wenn man gut durchkommt, ohne Pause, ohne Stau?
Normalerweise sollte man so in 4, 4,5 Stunden.
So, genau. Wir gehen mal von dem Besten der Deutschen Bahn aus. Die sitzen 4 Stunden, unterhalten sich nicht ein einziges Mal. Wir saßen denen gegenüber, nicht ein einziges Mal und haben nichts. Ich saß auf der anderen Seite, habe den beiden Geschichte vorgelesen. Ja, ne? Der Bär und der Tiger. Das ist eine
Ich.
andere, das ist eine andere, das ist eine völlig andere Geschichte.
Ich habe eine Frage und ich glaube, ich kenne die Antwort. Also es würde mich wundern, wenn ich jetzt eine andere Antwort bekomme, als ich erwarte. Was hältst du vom Vorstoß, Australien die sozialen Medien unter 16 zu verbieten?
Super geil.
Okay, ich bin nicht enttäuscht worden.
Super geil. Also, das ist eine richtig, richtig, richtig geile Aktion. Aber und ich kann dir auch sagen, dass das nicht klappen wird, weil die Kinder, die Jungs und die Mädels ja nicht doof sind, die lassen sich dann von ihrem Buddy, der 16 ist, den Account hacken.
Ja.
Aber zumindest ist das eine gute Initiative und ein guter Vorstoß.
Aber so einfach wird es ja auch nicht sein, weil die Regierung ja schon angekündigt hat, dass sie sehr hart gegen die Unternehmen vorgehen wird. Und ich meine, da unterscheidet sich natürlich auch Australien von anderen Ländern, die dann wirklich handeln, die auch Konsequenzen folgen lassen, wenn die Verstöße seitens des Unternehmens ist. Klar, ich meine, die Jugendlichen sind nicht blöd und die wissen auch, wie sie irgendwie klarkommen, aber zumindest wird es ja auch nicht einfach gemacht, muss man
Ja,
auch
aber
sehen. Und die
ja.
Unternehmen, die sich dabei erwischen lassen, dass sie es zu einfach machen, haben halt massive Strafen zu
Ja,
befürchten.
aber Australien, ne? Ich meine, ist nicht Deutschland. Australien sind, die sind mit Segelbooten, sind die nach Australien geschifft worden. 80, 90% kommen aus Familien, die in England, Irland und Schottland bestraft wurden und sind praktisch auf die Gefängnisinsel Australien gekommen. Das ist einfach eine andere Mentalität. Die sind einfach härter drauf.
Ja, na klar. Aber letztendlich haben sie ja, und das muss man ja sehen, dieselben Probleme,
Ja,
die wir
klar.
hier auch haben. Also
Ja.
das muss man ja sehen.
Aber die ziehen einfach durch.
Genau, es wird durchgezogen, ja.
Genau, und das ist die Konsequenz. Also, das ist jetzt, ja, dann machen wir das, ja, aber dann verlieren wir so und so viel Prozent an Punkten. Dann kommen wir vielleicht nicht mehr in die Regierung und. So richtig klare Kante in bestimmten Bereichen macht hier keiner. Und deshalb sind die Exter sind deshalb denke ich auch, sind die Randparteien, nenne ich mal so, im Aufkommen, weil die nichts zu verlieren haben. Die haben nur zu gewinnen. Die können hier klare Kante schreien und Parole raushauen ohne Ende. Die sind ja nicht in der Regierungsverantwortung.
Aber meinst du, sie würden es anders machen, wenn sie es wären?
Das weiß ich nicht. Kann ich wirklich keine, habe ich keine, habe ich keine, habe hab ich, dazu habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber null, null Antwort.
Okay.
Weiß ich nicht. Wenn man sich die Geschichte anguckt, würde ich sagen, nee, die machen das dann genauso weiter
Ja.
wie die etablierten Parteien auch, weil alles andere geht ja auch nicht. Also diese Sachen Remigration, ja, kann ich ja nicht wirklich ernst meinen. Das ist einfach nur um populistisch Wähler, also die ganz kranken Wähler zu gewinnen. Ja, also selbst ich damit, so viel Dummheit kann ich denen nicht zusprechen. Also ich glaube schon, die sind intelligent auf eine andere Art und Weise, weil dann würde das gesamte System in Deutschland wegbrechen.
Ja, ich würde jetzt auch nicht als dumm, also nicht durchweg als dumm bezeichnen, aber als entschlossen. Und ich glaube,
Ja.
das macht die Partei auch gerade so gefährlich, dass da eine Entschlossenheit hinterher steckt, mit der man nicht nur, und ich glaube auch, dass Remigration jetzt nicht nur eine Worthülse ist, da steckt schon eine ganze Menge Absicht dahinter, die man bereit wäre umzusetzen. Auch mit dem Wissen, was kommt, aber es zeigt ja auch, dass viele mit Migrationshintergrund auch sagen, oh, die verfolgen ja ganz gute Ziele und es wird mich ja nicht betreffen. Das sind ja die anderen, das sind
Ja,
ja alle die, die jetzt irgendwann kommen, aber mich
genau.
nicht.
Ja, genau. Also es gibt ja genug Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland Arbeit, Betriebe haben, gute, also die sozialversicherungseinkommenpflichtiges Einkommen nach, und die sagen, wow, super Partei. Und die, die sich eben nicht integrieren, gut, das sind halt diese Paradebeispiele, die dann immer gerne genommen werden. Aber wenn man sich bedenkt, also ich habe jetzt 17 oder 20 Asylbewerberunterkünfte von Ihnen gesehen. Und mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren alles tadellose Leute. Die sind alle aus unterschiedlichsten Gründen nach Deutschland gekommen, völlig egal aus welchem Grund, die sind eben hier. Und ich stelle mir dann immer die Frage, würdest du jetzt einen Rucksack mitnehmen, zwei Koffer und aus dem S-Weg die Tür zu schließen und dann einfach mal 5000 Kilometer weiter wandern? Da steckt ja schon Druck hinter.
Ja,
So.
definitiv.
Und alle diese Personen, alle, haben mindestens zwischen zwei und sechs Fremdsprachen gekannt. Zwei bis sechs. Jetzt frage ich euch, wie viele Deutsche können zwischen zwei und sechs Fremdsprachen? Die wenigsten können Englisch. Zwei bis sechs. Und die meisten von denen hatten alle entweder ein oder zwei abgeschlossene Studiengänge oder mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und wir sprechen nur über die Menschen, die da aus ihrem Herkunftsland schon Verbrecher waren. Die werden hier auch keine besseren Menschen. Aber 90, 95% der Menschen, die zu uns kommen, sind gute Menschen. Aber wir sprechen nur über die Chaoten, die gibt es auch hier in Deutschland, die in ihren Heimatländern schon Verbrecher waren, die geflüchtet sind, weil sie sehr wahrscheinlich da vor Ort eingesperrt worden wären. Und das sind die, die hier für schlechte Stimmung machen und im Grunde die Menschen, die hier wirklich neu anfangen wollen, ja, die Steine in den Weg werfen. So, das ist so meine Kenntnis und meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren.
Dann will ich das mit Blick auf die Uhr mal so stehen lassen. Wir sind mit unserer Zeit durch. Ganz lieben Dank für deine Einschätzung. Es war mal eine ganz andere Einschätzung, als wir sie bislang hatten, weil du dich mit anderen Gruppen beschäftigst als die Gäste, die wir vorher hatten, was ich sehr gut finde, und was eine tolle Arbeit ist, auch gerade mit der Schülergerichtsbarkeit. Die sollte an mehreren Schulen oder eigentlich überall stattfinden, um das Verständnis einfach dafür aufzubauen.
Ja, von meiner Seite auch, Herr Kurschmitz, ich finde Ihre Arbeit wirklich, das, was Sie erzählt haben, mehr als toll. Und ich würde mir wünschen, dass Sie das auf Deutschland ausrollen. Sie haben von NRW gesprochen, weil ich glaube, wir haben hier einen Mangel und einen Willen, Erkenntnisse umzusetzen. Ich glaube, wir haben beides.
Ja, also wir versuchen also
Wir wissen, dass wir sie nicht integrieren konnten, so wie wir es gebraucht hätten. Der legendäre Satz von Merkel, den fand ich zwar ganz gut, ich glaube, das war auch ein sehr positiver Satz, aber das war ja viel zu wenig. Aber das, was sie machen, ist ja richtige Integrationsarbeit, nämlich auch sich zu überlegen, was kennen diese Menschen aus dem Herkunftsland und wie kann ich sie mit dem, was sie mitbringen, an Wissen hier integrieren. Also schon.
Genau, das ist
Auch die
unsere
Politik
das
sollte sie unterstützen.
Das ist nett. Also das ist im Grunde unsere Kernarbeit von Freemap. Also die Qualifizierung von Fachkräften für dieses Thema eben. Und das auf internationalem Bereich. Und wie gesagt, also das ist so, ja, wo wir nicht aufhören, dran zu glauben, dass das irgendwann mal tatsächlich klappen wird. Es ist
Ganz
zwar
toll.
viel, aber trotzdem. Wenn wir nur ein bisschen schaffen, reicht das schon.
Eine gute Einstellung, so soll es sein. Das lasse ich als Schlusswort stehen. Ganz herzlichen Dank nochmal.
Ich bedanke mich für die Einladung.